Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lias Crime Time. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und mir zuhörst. In meinem heutigen Fall soll es um Jasmin Stieler gehen. Sie wurde im Oktober 1996 bestialisch ermordet. Ich habe auch gemerkt, dass es über den Fall gar nicht so viele Podcasts oder Videos im Internet gibt. Man kann sich so ein bisschen belesen in Google. Aber es gibt gar nicht so viel irgendwie über sie, obwohl es für mich ein sehr krasser Fall ist und ich den euch unbedingt heute mal vorstellen möchte und ein bisschen Aufmerksamkeit nochmal auf den Fall lenken möchte, weil er wirklich meiner Ansicht nach doch relativ heftig ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit der Fallpräsentation. Erzähle euch was darüber, wenn ihr natürlich mit Mord nicht so gut umgehen könnt, dann würdet ihr euch diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht anhören, aber ja, trotzdem muss ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr mit sowas irgendwie Probleme habt, euch später gruselt oder so, dann hört den Podcast vielleicht besser nicht, ja, obwohl manche es vielleicht sogar gerade deswegen tun, ich weiß es nicht, viele gucken ja oder hören ja gerne True Crime und lassen dann später nachts das Licht an, gehörte ich früher auch mal zu. Aber jetzt fangen wir mit dem Fall an. Jasmin Stieler wurde am 18.07.1978 geboren. Mit 17 Jahren zog sie von zu Hause ihrer Heimatstadt Vrestedt aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das schreibt sich nämlich ganz komisch. Zog in ihre eigene kleine Wohnung, dann in Uelzen in die Birkenallee, also von Vrestedt nach Uelzen in die Birkenallee. Sie hatte aber zu ihrer Mama trotzdem weiterhin viel Kontakt und ein gutes Verhältnis. Am 4. Oktober 1996 trafen sich Mama und Tochter dann letztmalig in Uelzen in ihrer Wohnung, so hatte die Mama von Jasmin das erzählt. Jasmin war ein lebenslustiger und kontaktfreudiger Mensch, weshalb sie erst am 5. Oktober 1996 beschloss, ganz alleine von Uelzen nach München aufs Oktoberfest fahren zu wollen. Dies konnte ihr dann die Mutter aber ausreden, da der Weg bis München ja doch eine erhebliche Strecke gewesen wäre. Und daraufhin beschloss Jasmin dann, in die Diskothek Atlantis nach Braunschweig zu fahren, in der Hamburger Straße. Das wollte sie erst mit einer Freundin machen, weil sie da unbedingt mal hin wollte, weil das da wohl sehr, sehr gut sein sollte, hatte sie gehört. Und erst willigte die Freundin auch ein, mitzukommen. Später hatte die aber wohl keine Lust mehr, keine Zeit mehr, weiß man nicht genau. Und Jasmin entschloss sich dann aber trotz allem, alleine in die Disco Atlantis fahren zu wollen, einfach, ja, weil sie Lust hatte, weil sie vielleicht auch ja, ein sehr abenteuerlustiger Mensch war und gerne neue Kontakte knüpfte. Sie machte sich auch hübsch für die Diskothek, trug unter anderem eine sehr auffällige Jacke mit einem Kuhfellmuster. Am Bahnhof in Uelzen trifft sie dann noch eine Freundin vor dem Lokal Asado in der Bahnhofsnähe von Uelzen, mit der sie sich kurz unterhält. Da kommt dann aber ein Freund der Freundin dazu oder ein Bruder, das weiß man jetzt nicht so genau. Und dann haben sie beiden sich irgendwann dann getrennt. Auch ihr hat sie mitgeteilt, dass sie in die Disco Atlantis nach Braunschweig jetzt fahren möchte. Das war aber wohl nicht die Freundin, die ihr absagte, sondern eine andere Bekannte oder eine andere Freundin. Was den Ermittlern aber im Nachhinein sehr komisch vorkam, war, dass Jasmin sich sehr, sehr früh von der Freundin verabschiedet hatte. Sie hätte noch sehr, sehr viel Zeit gehabt, bis der erste Zug gekommen wäre, der Richtung Hannover gefahren wäre, weil es damals keine Direktverbindung gegeben hat bis nach Braunschweig von Uelzen aus. Das fanden die Ermittler im Nachhinein komisch. Es hätte natürlich auch sein können, dass ja, Jasmin vielleicht eine falsche Uhrzeit im Kopf gehabt hat oder doch noch jemand treffen wollte, man weiß es nicht. Zur damaligen Zeit natürlich schwer, sich so, sage ich mal, kurzfristig zu verabreden. Handys waren ja auch noch nicht so gegeben. Was Jasmin aber genau gemacht hat, nachdem sie den Bahnhof in Uelzen mit ihrer Freundin damals verlassen hat, beziehungsweise sie den Bahnhof verlassen hat in Uelzen, sie sich getrennt haben, das kann nur vermutet werden, was dann passiert ist. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sie den Zug Richtung Hannover dann genommen hat, wie ich gerade schon erwähnte, nach Braunschweig um 19.28 Uhr oder um 19.55 Uhr genommen haben muss, weil es, wie gesagt, keine Direktverbindung zum damaligen Zeitpunkt nach Braunschweig gab. Daher geht die Kripo außerdem davon aus, dass sie dann wahrscheinlich gegen 20 bis 22 Uhr in Hannover umgestiegen sein muss. Aber ob sie wirklich jemals in Braunschweig ankam, das ist leider bis heute auch alles gar nicht klar. Es gibt Zeugen, die Jasmin in der Bahn wohl bei Fächede, zu Fächede kommen wir leider gleich auch noch, gesehen haben wollen, da sie nämlich eine sehr auffällige Kleidung getragen hatte an dem Abend. Sie hatte eine Kuhfellmusterjacke oder ein Kuhfellmuster-Oberteil an. Andere Zeugen sagten, sie haben sie auch in Braunschweig gesehen, wo sie fragte, wo es zur Disco Atlantis gehen würde. Ob das jetzt wirklich stimmt, da sind die Ermittler sich unsicher, ob sie es wirklich bis nach Braunschweig geschafft hat. Ja, aber wie gesagt, es gibt eben Zeugen, die sie wohl auch in Braunschweig gesehen haben wollen. Am 6. Oktober konnte die Mutter von Jasmin sie nicht mehr erreichen und ihre Wohnung blieb auch unbewohnt. Da spürte die Mutter schon, dass irgendwas passiert sein müsste. Das war dieser, ja, oder beziehungsweise das ist dieser Mama-Instinkt, denke ich, den viele Mütter kennen. Es muss meinem Kind jetzt irgendwas passiert sein, dieser innerliche Instinkt. Und kurz darauf ging sie dann auch zur Polizei und wie es ja meistens so ist, nimmt die Polizei das Verschwinden von Teenagern, sie war damals ja auch erst 18, nicht so für voll, die wird schon wiederkommen, vielleicht ist sie bei Freunden, vielleicht ist sie ein paar Tage einfach weggefahren und schlussendlich nimmt die Polizei aber doch die Vermisstenanzeige von Jasmins Mutter an. Diese telefoniert auch nochmal alle Freunde von Jasmin durch, das allerdings ohne Erfolg. Einen Tag später, am 7. Oktober 1996, läuft ein Mann im Bahndamm in Fächede entlang, also ganz in der Nähe des Bahnhofs. Das ist ein Mann, der sich da ganz oft Abfälle entledigt hat und geht da eben wirklich sehr, sehr oft hin, um da irgendwas hinzuschmeißen. Ob er das jetzt durfte oder nicht, das war jetzt nicht ganz klar nach meinen Recherchen. Und macht dann eine merkwürdige Entdeckung, dass scheinbar irgendjemand da etwas vergraben hat. Am 7. Oktober hat er das erstmalig gesehen. Er ist zwar neugierig, was das wohl sein könnte, aber vorerst wühlt er da nicht irgendwie in der Erde rum oder gräbt etwas aus, um zu schauen, was das sein könnte. Eine Woche später, am 14.10.1996, siegt bei dem Herrn vom Bahndamm in Fächede dann aber doch die Neugier. Er gräbt die Erde aus und findet einen blauen Müllsack und öffnet diesen. Er erschrickt, als er darin den Torso eines Menschen findet. Wenig später stellt sich dann auch raus, dass es der Torso von Jasmin Stieler ist. Das Makabere natürlich daran, es ist nur der Torso. Der Kopf, die Arme und Beine fehlen bisher. Der Torso wird übrigens 14 Kilometer von der Disco Atlantis, worum es ja so oft jetzt ging, gefunden. Nun nimmt natürlich auch die Kripo und die Polizei die Sache sehr ernst. Sie befragt viele Menschen, da der Torso ja in Fächede gefunden wurde und lässt 1300 Menschen dort Speichelproben nehmen. Aufgrund wohl eines Haares, das habe ich in einem der wenigen Podcasts über Jasmin Stieler gehört, es wurde wohl damals angeblich ein Haar gefunden auf diesem Torso oder in der Nähe dieser Erde, was dann wohl die Polizei gesagt hat, es könnte ja vom Verdächtigen sein, deswegen lassen wir jetzt Speichelproben nehmen. Es wurde wohl aber nie so ganz bestätigt, ob es überhaupt vom Verdächtigen war. Es wurde wohl später dann auch gesagt, es hätte auch von Jasmin sein können. Es gibt nämlich später auch einen Verdächtigen und mit dem hätte man das ja beispielsweise abgleichen können. Da habe ich aber gar nichts zu gelesen, dass das negativ oder positiv abgeglichen wurde. Deswegen ging man in dem Podcast davon aus, es war nämlich eine Dame, die sich zur damaligen Zeit da auch sehr mit beschäftigt hat. Geht man vielleicht davon aus, dass das auch nur eine Taktik der Polizei war mit diesem Haar. Die Polizei geht übrigens damals auch mit einer Kommissarin in die Disco Atlantis, befragt dort die Leute, ob sie jemand in der Nacht in der Disco gesehen haben will. Also ob Jasmin irgendwo gesichtet wurde von den Leuten, die dort gefeiert haben. Und sogar eine der Polizistinnen kleidet sich genau so, wie Jasmin in der Tatnacht gekleidet war, um vielleicht Erinnerungen bei den Leuten zu wecken. Aber leider kommt auch da keine Information auf. Und die kommen da auch nicht weiter. Und wie gesagt, ob Jasmin jemals bis Atlantis schaffte, zur Disco oder überhaupt nach Braunschweig. Das weiß bis heute niemand ganz genau. Was aber definitiv feststeht, ist, dass sie sich für die Disco fertig machte und gegen 19 Uhr die Wohnung verließ. Dort traf sie ja, wie eben auch schon erwähnt, die besagte Freundin vor diesem Lokal in Bahnhofsnähe. Und derweil werden dann weitere Leichenteile von Jasmin gefunden. Am 27. und 28. Oktober 96 werden an einem FKK-Badesee, dem Ricklinger Kiesteich, so heißt der, das ist in der Nähe von Hannover, werden die Beine von Jasmin angespült. Und erst 7 Monate später, am 14.05.97, findet dann ein 15-jähriger Teenager im Hemeler Wald den Kopf von Jasmin. Die Hände, die fehlen bis heute und sind nie aufgetaucht. Jetzt könnte man natürlich auch davon ausgehen, ist es ein Täter, der das gerne als Statue behält oder ja, weshalb sind die Hände nicht aufgetaucht oder wurden sie einfach wirklich nicht gefunden, weil ja scheinbar Jasmins Leiche überall, muss man ja leider so sagen, verteilt wurde, was natürlich sehr, sehr makaber ist und für Jasmins Mutter auch übrigens sehr, sehr schlimm ist, weil sie immer wieder, ihr müsst euch vorstellen, immer wieder, wenn ein Leichenteil von Jasmin gefunden wurde, muss sie dieses Leichenteil natürlich begraben. Und es ist wieder eine Beerdigung, es ist wieder ein Trauerprozess, es reißt wahrscheinlich nochmal Wunden auf, die noch nicht mal richtig zu sind. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen und möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm das für Jasmins Mutter ist. Und die Polizei macht dann natürlich auch eine Obduktion mit den Leichenteilen von Jasmin und ist sich dann relativ sicher, dass Jasmin mutmaßlich die Kehle zugedrückt wurde und sie wahrscheinlich so zu Tode kam. Der Kopf wurde dann wahrscheinlich mit einem elektrischen Messer abgetrennt, die Arme und die Beine wahrscheinlich mit einer Kreissäge. Da sowas natürlich nicht in der Öffentlichkeit passiert sein kann, geht die Polizei davon aus, dass Jasmin vielleicht mit dem Täter nach Hause gegangen ist, in seine Wohnung oder sie vielleicht im Auto oder irgendwo draußen getötet wurde, aber er die Leiche definitiv ja an irgendeinen geschützten Platz geholt haben muss, wo es Strom gab, wo es Licht gab, was geschützt war, wo niemand was einsehen konnte. Also so ein Platz muss ja definitiv existiert haben, um eine Leiche zu zerteilen. Und ja, deswegen geht man davon aus, dass der Täter auf jeden Fall irgendwo Eigentum, irgendetwas besessen haben muss, um das dann durchführen zu können. Übrigens hat die Lydia Benecke auch etwas den Fall analysiert und sie meint auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein Täter mit perverser Neigung gewesen sein muss. Man geht ja eigentlich dann immer davon aus, dass es der schlimmste Verbrecher sein muss, der da draußen rumläuft, wenn man eine Leiche zerteilt. Natürlich ist das auch so, wenn man jemand umbringt, ist man natürlich ein abgrundtief böser Mensch in meiner Ansicht. Aber dieses Zerteilen, das muss jetzt nicht unbedingt auf einen ja, Serienmörder oder jemand, der sowas gerne macht oder wie auch immer hindeuten, sondern so schlimm sich das anhört, kann es für denjenigen auch einfach einfacher gewesen sein, Jasmin zu zerteilen, damit er sie besser ja, irgendwohin verbringen kann und die Leichenteile auch an verschiedene Orte, das sagte Lydia Benecke auch, vielleicht einfach, damit die Leichenteile nie gefunden werden, man sie nicht identifizieren kann, dass sie einfacher zu transportieren war, dass es deswegen einfach war, dass sie eben zerstückelt wurde. Manche gehen übrigens in dem Fall Jasmin vielleicht auch von einem Unfall aus, der vertuscht werden sollte und dass sie vielleicht gar nicht ermordet wurde, obwohl natürlich das von der Polizei die Annahme, dass sie die Kehle zugedrückt bekam, natürlich schon eher von einem Mord ausgeht. Das sind auch die Meinungen von den meisten. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass es ein Unfall war und der wäre zum Beispiel heute verjährt und der Täter könnte sich stellen und er müsste nichts mehr zu befürchten haben. Jasmin Stieler ist jetzt 25 Jahre tot und nach 20 oder 25 Jahren ist ein Unfall, selbst wenn Jasmin dann so verbracht wurde, zerstückelt wurde, abgelegt wurde, hätte er heute, Entschuldigung, nichts mehr zu befürchten. Wenn es ein Mord gewesen ist, dann natürlich schon, denn Mord verjährt bekanntlich ja nie. Damals ging man übrigens kurzzeitig auch erst von einem Serienmörder aus. Es gab damals einen Schlachter, der in Betracht kam, da er eine Frau nämlich ähnlich getötet hat, wie Jasmin aufgefunden wurde. Aber die Spur, die führte damals ins Leere. Lange Zeit wurde Jasmins Fall dann auch zu einem Cold Case, bis 12 Jahre später ein Verdächtiger aufgetaucht ist. ein Lkw-Fahrer aus der Nähe von Vechede. Sein Chef, der hat damals mitgeteilt, dass er einen Fahrtenschreiber genau zu der Zartzeit von Jasmin, also als sie quasi auf dem Weg zur Disco war, manipuliert habe. Genau in diesem Zeitraum oder in dieser Nacht hat er seinen Fahrtenschreiber manipuliert. Und er war auf dem Weg zu einer Tour nach Duisburg, von Vechede aus oder von der Nähe von Vechede. Und die Ermittler gehen dann davon aus, dass er auf diesem Weg nach Duisburg dann vielleicht mit dem LKW überall diese Leichenteile dann irgendwo entsorgt hat auf der Fahrt dahin. Es sei auch den Kollegen später aufgefallen, da er sehr, sehr dreckig zu den Arbeitsorten oder nach Duisburg angekommen ist. Wahrscheinlich vielleicht auch wirklich so, als hätte er in der Erde irgendwo gewühlt, ich weiß es nicht. Und dies sei sehr unüblich gewesen für ihn oder für seine Arbeitstätigkeit. Und es konnte auch ein Spaten bei ihm sichergestellt werden, wo Erdanhaftungen gefunden wurden, wie bei der Auffindestelle des Torsos von Jasmin am Bahndamm in Vechede. Und auch so ein kleiner winziger Lacksplitter des Spatens wurde dort auch gefunden. Und der damals 41-Jährige verstrickt sich nämlich auch immer wieder in Widersprüche und kommt deswegen in U-Haft. Er macht dort auch so komische Aussagen wie zum Beispiel, wenn sie mir beweisen können, dass ich schuldig bin, gebe ich es zu. Und andere Aussagen, der Staatsanwalt sagte, dass sich Unschuldige eigentlich nicht so äußern. Und natürlich auch diese Erdanhaftung und dieser Lacksplitter waren dann schon sehr, die Lacksplitter waren natürlich dann ausschlaggebend auch dafür, dass er in U-Haft kam und die Erdansammlungen an dem Spaten, Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie ein bisschen raus, und er natürlich auch deswegen dann mitunter angeklagt wurde, beziehungsweise in U-Haft kam, zu einer Anklage kam es nicht in dem Fall. Und natürlich der Fahrtenschreiber, das war das, worauf ich jetzt hinaus wollte, der wurde ja manipuliert. Und das ist natürlich alles in allem sehr, sehr auffällig gewesen. Lange Zeit galt der Täter auch für Jasmins Mutter Rosemarie Schäfer als Verdächtiger. Und sie hatte die Hoffnung natürlich auch, dass er hinter Gittern kommt. Aber leider war, wie gesagt, die Beweislage zu dünn für eine Anklage am Ende. Und er kam nach mehreren Monaten U-Haft dann wieder frei und ist auch bis heute ein freier Mann. Jasmins Mutter hat übrigens kürzlich erst ein Interview gegeben. Abgeschlossen hat sie natürlich nie damit. 25 Jahre ist Jasmin nun tot und wäre heute 43. Sie hätte vielleicht eine Familie, sie hätte Kinder. Und sie ist immer noch sehr bestürzt darüber, dass man den für sie vermeintlich Richtigen, also den damals Tatverdächtigen, nicht anklagen konnte. Und sie möchte eigentlich Jasmin auch gerne komplett zurückhaben, weil die Hände des Mädchens ja bis heute fehlen. Wie gesagt, es kann natürlich auch jemand sein, der diese Hände als Statue behält. Es gibt im Fall Manfred Seel zum Beispiel ja sowas. Oder bei Tristan Brübach, wo ja auch Teile entnommen wurden, was die Leute damit gemacht haben, weiß man ja bis heute nicht und wurde ja auch nie jemand irgendwie angeklagt. Aber es kann natürlich auch einfach nur, ja, der einfacher halt halber gewesen sein, dass die Sachen dann, die Körperteile an verschiedenen Orten vergraben wurden. Übrigens gab es damals auch 1997 Plakate der Leichenfundorte, aber an den Leichenfundorten wurden die Plakate aufgehangen. Entschuldigt, ich war jetzt gerade ein bisschen neben der Spur. Es ist natürlich auch heftig, wenn man das jetzt hier so erzählt. Es wurde, wie gesagt, ein Plakat bzw. mehrere an den Leichenfundorten Richtung Hemeler Wald, Vechede, Richtung Hannover aufgehangen, um den Täter nochmal aufmerksam zu machen auf das, was er da getan hat. Und da stand dann drauf, auf dem Plakat, da war ein Bild von Jasmin und eine Hand drauf zu sehen. Und darauf stand dann der Torso in Vechede, der Kopf im Hemeler Wald, die Beine in Hannover, die Arme bzw. die Hände. Und dann steht da ein großes Fragezeichen. Und es zeigt dazu ein Foto, wie gesagt, von Jasmin, einen Handabdruck und ihren Sterbemonat Oktober 96. Das ist natürlich an den Täter gerichtet, aber auch damit hat die Polizei weder Täter noch vielleicht eventuelle Mitwisser gefunden. Leider gar nichts. Auch wurden Jasmins Kleidungsstücke des Abends und ihr Schlüssel nie gefunden. Mutter Rosemarie sagte auch in dem Interview kürzlich, dass sie die Hoffnung hätte, dass es vielleicht doch noch irgendwann dazu kommt, dass der Täter bestraft wird. Die Hoffnung würde ja zuletzt sterben und die Belohnung ist mittlerweile auf über 70.000 Euro hochgesetzt worden. Und davon erhofft sie sich natürlich auch, dass vielleicht Mitwisser, der Täter oder irgendjemand sich vielleicht doch meldet, der Hinweise geben kann zu Jasmins Versterben. Den Mörder ihrer Tochter zu finden, macht sie auch kein Geheimnis draus, dass natürlich nicht nur Jasmins Tod und Mord sehr belastend gewesen sind, sondern natürlich gerade auch die Art und Weise. Sie sagte in dem Interview, Jasmin wurde ja ermordet und dann zerstückelt wie ein Stück Vieh. Das muss man sich auch wirklich vorstellen. Als Mama oder wenn ich mir vorstelle, ein Angehöriger von mir, eine Ermordung ist schon schlimm, aber dann überall die Leichenteile zu verteilen und dann wird die Leiche zerteilt, als wäre es kein Mensch gewesen, als wäre es jemand, ja, wie ein Stück Vieh, kann man wirklich so sagen. Und sie machte dann auch keinen Hehl daraus, in dem Interview eben zu sagen, dass sie jahrelang auch eine Traumatherapie deswegen gemacht hat. Und ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, schon allein, wenn das Kind getötet wird, aber dann noch auf so eine bestialische Art und Weise zerstückelt wurde, ich glaube, das würde jedem so gehen. Und ich fand das von ihr auch sehr ehrlich zu sagen, dass sie eben auch seit Jahren in einer Traumatherapie war oder vielleicht sogar noch ist. Und man kann der Mama wirklich nur wünschen, dass sie das irgendwann für sich verarbeitet und dass sie irgendwann vielleicht doch Jasmin im Ganzen begraben kann, der Täter verurteilt wird. Das würde ich der Mutter wirklich wünschen, dass sie das noch erleben darf, weil oft war es ja auch so, Morde werden nie aufgeklärt oder Vermisstenfälle und am Ende sind die Eltern gestorben und haben nie erfahren dürfen, wo das Kind vielleicht ist oder wer es getötet hat, wie es zu Tode kam. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Geschichte und das wünscht man wirklich ja niemanden. Ja, im Fall Jasmin könnte man jetzt so rückblickend eventuell natürlich von einem Serienmörder ausgehen oder vielleicht doch dem mutmaßlich Tatverdächtigen damals, der verheiratete einen 40-Jährigen. Aber leider war ja die Beweislage damals zu dünn, obwohl natürlich das mit den Spatenanhaftungen schon belastend ist, meiner Ansicht nach, und auch mit dem Fahrtenschreiber. Aber leider genügte das alles nicht für eine Anklage. Und ob Jasmin natürlich wirklich jemals in Braunschweig ankam oder vielleicht nur bis Vechede oder wie auch immer, vielleicht in Vechede jemand kennenlernte und mit ihm ausgestiegen ist, man weiß es ja nicht, ob sie da vielleicht leider den Falschen kennengelernt hat. Das wird man ja leider nie so ganz nachempfinden können. Obwohl ich immer denke, zur damaligen Zeit, wo noch nicht jeder so auf sein Handy starrte und so, da hat man sich noch mehr die Leute angeschaut, aber leider ist damals natürlich auch schon in den späten Abendstunden, da war es natürlich dann auch schon dunkel draußen, es war natürlich wahrscheinlich auch nochmal schwieriger, dann jemand auch wirklich so doll zu erkennen oder vielleicht auch darauf zu achten, wenn jeder so seine Wege geht, ne? Aber es ist schon sehr traurig, dass im Fall Jasmin irgendwie niemand sagen konnte, mit wem sie vielleicht mitgegangen ist. Und es gab auch einen Ermittler, der in Pension gegangen ist, übrigens in dem Fall Jasmin, und der war auch sehr betroffen, dass er der Mutter Rosemarie bis heute eben nicht sagen konnte, wer der Täter ist. Er ist in Pension gegangen, konnte den Fall nicht aufklären und fand das eben sehr, sehr traurig, dass er der Mutter nie mitteilen konnte, wie Jasmin letztendlich zu Tode kam, obwohl er ihr das wohl eigentlich mehr oder weniger versprochen hatte. Ja, Jasmin ist ja in der Nähe von Hannover getötet worden. Das geht mir auch ein bisschen nah. Ich wohne nicht so weit von Hannover weg und man denkt sich dann immer, mein Gott, das ist so schlimm, dass vielleicht der Mörder auch hier bei mir in der Nähe irgendwo wohnen könnte. Hannover ist jetzt nicht so weit, oder ich denke an den Fall Frauke Liebs, Paderborn, das ist auch nicht weit von mir. Und es laufen eigentlich so viele Menschen da draußen rum, die anderen so viel Schlimmes angetan haben. Und sie sind noch mitten unter uns und ich hoffe, dass irgendwann für all die Fälle doch noch Gerechtigkeit herrscht und man den Täter findet. Ja, ich danke euch fürs Zuhören für den heutigen Podcast. Ihr dürft mir sonst auch gerne bei Instagram folgen und mir vielleicht mal schreiben, was ihr für Fälle gerne mal hören möchtet. Ich fange allerdings dann natürlich ganz, ganz frisch an, habe einen ganz kleinen Channel sozusagen eröffnet, wo man mir folgen kann, ein Instagram-Profil, und das schreibe ich immer unten in die Infobox herein. Und ich versuche jetzt immer so einmal die Woche einen Fall zu bringen, der hoffentlich interessant für euch ist, vielleicht auch mal Fälle, die nicht ganz so bekannt sind, und freue mich, wenn ihr mir folgt oder immer mal wieder reinhört. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer, eine gute Nacht. Ich weiß ja nicht, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr das hört. Und bis bald, eure Lia.